Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Wie macht man Politik für morgen? Diese Frage haben wir uns gestellt und es gibt ja ein großes Thema, bei dem sich zeigen wird, ob das zum Beispiel einer neuen Bundesregierung gelingt, nämlich bei der Eindämmung des Klimawandels. Joe Biden, der US-Präsident, der dürfte gerade irgendwo über dem Atlantik sein in der Air Force One. Ziel erstmal Rom, G20-Gipfel, dann Glasgow zum großen Klimagipfel. Paulina Fröhlich, der Faktor Zeit ist ja ganz entscheidend. Wie schnell kriegen wir Entscheidung und wie schnell werden sie auch umgesetzt? Hat Politik ein generelles Problem, über den Tag hinauszudenken?
Ja, das hat sie, denn die Politik hat unterschiedliche Mechanismen, die eigentlich sehr auf Zeit angelegt sind. Ja, allein schon die Legislaturperiode beispielsweise, also Wahlperioden, bis wann werde ich wieder gewählt, bis wann muss ich wieder mich beweisen müssen, bis wann ist ein Haushalt, ja, bis wann wird Geld ausgegeben. Das heißt, Planung, Sicherheit ist eigentlich eher in kurzen Strecken gedacht. Und das läuft dem Gedanken einer global umspannenden und tiefgreifenden Krise wie der Klimakrise natürlich zuwider. Ich glaube, dass der Aspekt Zeit einer von drei Dimensionen ist, bei dem unser System, wie wir gesellschaftliche Aushandlungsprozesse gestalten, genannt Demokratie, und die Klimakrise eigentlich zusammenbringen können. Bei der Zeit ist es eigentlich die Geschwindigkeit, genauer gesagt. Und zwar ist die Demokratie eigentlich eher langsam, weil viele, viele Menschen gefragt werden müssen. Wir haben die sogenannten Checks and Balances. Und bis ein Gesetz entsteht, dauert das schon ganz schön. Die Klimakrise allerdings wartet nicht und schreitet schnell voran. Ich denke, einer der Wege, wie man diesem Problem begegnen könnte, wäre, dass Planungsverfahren verkürzt werden. Es gibt häufig die Angst, merke ich in der Bevölkerung, dass eher gespart wird an der Debatte. Also zum Beispiel, jetzt dürfen wir nicht mehr darüber diskutieren, ob der Klimawandel Politik sozial verträglich ist oder nicht. Nein, nein, das wollen wir gerne unbedingt weiterhin haben. Aber wir können natürlich radikal kürzen bei Planungsverfahren. Und es ist jetzt auch nichts Neues, was ich erzähle. Das müssten die Bürgerinnen und Bürger, die den Wahlkampf verfolgt haben, den Bundestagswahlkampf, häufig gehört haben aus aller Munde.
Aber ich verfolge ja, oh Gott, auch schon so ein paar Bundestagswahlkämpfe. Und ich glaube, dass, also gerade auch so von liberalen Parteien oder aus der Richtung Verkürzung von Verfahren, ist so ein Dauerbrenner. Aber ist vielleicht auch, das kann man vielleicht dann nicht unbedingt der Demokratie anlasten, aber so hochdifferenzierten, ausdifferenzierten Verwaltungsstaaten, ist das vielleicht einfach gar nicht mehr drin, weil wir diese Checks und Balances bis hin in die kleinste Bauschutzverordnung einfach so sehr verinnerlicht haben?
Ich glaube, was sich verändert hat, ist tatsächlich der Aspekt der Digitalisierung. Also natürlich, es gab das Wort und das Phänomen Digitalisierung auch schon in vorherigen Bundestagswahlkämpfen. Aber jetzt, gerade auch unter der Corona-Pandemie, hat sich ja wirklich nochmal der Prozess verschleunigt, indem die Bereitschaft gegenüber dem, die Effizienzanerkennung zum Beispiel für digitalisierte Verfahren einfach angekommen sind in der Bevölkerung und in vielen Arbeitsbereichen. Und das stimmt mich positiv.
Ich habe diese Frage auch, ob Politik, also auch vor allem die Demokratie zu langsam ist bei so Großproblemen mit dem Klimawandel, auch hier an unser Publikum gestellt. Heute im offenen Studio sehe da zum Beispiel die Antwort von Marit Bebensee, die sagt, ja, Politik ist zu langsam und da auch eigene Erfahrung hat, weil sie nämlich mal von 1996 bis 2014 im Klimaschutz in einer Stadtverwaltung gearbeitet hat. Und da sagt, es hängt auch stark ab von der regierenden Partei oder Koalition. Wenn man das ja jetzt mal überträgt auf das, was wir gerade erleben im Bund, die Ampel-Koalitionsverhandlung. Das heißt, da ist auf jeden Fall Steuerung möglich.
Ja, und da sehen wir Schnelligkeit bisher. Die wollen bis zum 6. durch sein mit ihren Erfahrungen, mit ihren Verhandlungen. Also würde ich sagen, wenn Schnelligkeit einer der antreibenden Worte sozusagen dieser Koalition bleibt, einer der Attribute, mit denen sie sich schmücken, dann könnte das was werden.
Ja, aber wenn wir dann jetzt bei der Frage sind, Ausgleich, was ja auch immer Ziel von Demokratie ist. Nehmen wir mal Beispiel Kohleausstieg. Da ist hinlänglich bekannt, da gab es einen ausgleichenden Prozess, die Kohlekommission, dann hat man sich geeinigt auf spätestens 2038, um die Gewerkschaften mit im Boot zu haben, um die betroffenen Regionen mit im Boot zu haben. Also demokratietheoretisch würde ich jetzt mal sagen 100 Punkte, alle schön mit im Boot, aber unter dem Zielaspekt 0 Punkte, weil viel zu spät, also das wird nicht hinhauen. Das heißt, wenn man das jetzt beschleunigt, verliert man letztendlich natürlich auch Akzeptanz.
Also an dem Zeithebel können wir, glaube ich, nicht drehen. Das sehe ich genauso. Also wir können es nicht noch weiter verlängern, sondern wir müssen es eigentlich eher verkürzen. Deswegen muss man an anderen Hebeln drehen, um die Sache sozialverträglich und friedlich über die Bühne zu kriegen. Und das geht halt hauptsächlich mit Geld und mit viel, viel breiter Beteiligung. In dem Sondierungspapier der Ampelparteien habe ich gelesen, dass sie sogenannte Transformationscluster in den Regionen fördern wollen. Transformationscluster ist erstmal ein seltsamer Begriff. Ich glaube, damit so gemeint ist etwas, was die IG Metall auch vorgeschlagen hat. Und zwar sind das quasi betriebliche runde Tische, wo die Wissenschaft am Tisch sitzt, die Gewerkschaft sitzt mit am Tisch und eben die Betriebsseite und bespricht, wie sie eigentlich die Transformation, den Wandel in eine fossilfreie Produktion sozusagen überführen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass diese Transformationscluster breiter gesellschaftlich gedacht werden und eben nicht nur betrieblich. Wenn es darum geht, wie wir den Strukturwandel begleiten und vor allen Dingen in strukturschwachen Regionen, dann müssen da auch Menschen, Mitarbeiter aus sozialen, aus kulturellen Einrichtungen, dann müssen da BürgerInnen, wir haben eben über BürgerInnenräte gesprochen, mit am Tisch sitzen und auch Lokalpolitiker. Dann müssen eigentlich alle Lebensbereiche einer Region entscheiden, wie geht's hier voran. Und wenn die breit beteiligt sind, dann erhoffe ich auch auf eine breite Akzeptanz.
Die Frage ist, inwieweit ist es schädlich für Demokratie, wenn das Ergebnis der Entscheidung schon feststeht? Also wir haben verschiedene Debatten, wir haben Fridays for Future, die Bewegung ja nicht nur von Schülerinnen und Schülern, aber eben stark getragen dadurch, die halt ganz klar sagen, ey Leute, wir haben eine Aufgabe, wir haben Ziele, die müssen wir einhalten. Wir können noch ein bisschen über den Weg diskutieren, aber da ist eigentlich nichts zu diskutieren. Ich habe jetzt hier auch im Chat gesehen, viele, die darauf hinweisen, es ist eigentlich auch ein Problem des mangelnden politischen Willens gewesen in den letzten Jahren, der uns jetzt so viel Zeitdruck macht beim Thema Klimawandel. Gleichzeitig kann man ja sagen, der politische Wille, der eben mangelhaft war, war der Mehrheitsausdruck der Bevölkerung. Also die Bevölkerung hat ja auch über viele Bundestagswahlen Parteien gewählt, die tendenziell gesagt haben, ja, Klimawandel ist schon wichtig, kümmern wir uns irgendwann drum. Inwieweit kann man das in der Demokratie akzeptieren, dass die Mehrheit vielleicht auch ein drängendes Problem nicht als drängend genug anerkennt?
Das zu akzeptieren?
Ja.
Naja, also ich meine, was ist der andere Weg? Also der Weg kann ja nicht sein, dass man sagt, ja gut, die Bürgerinnen und Bürger haben zwar diese Partei gewählt, aber wir nehmen jetzt doch eine andere ran, weil das wichtig ist. Das ist absurd. Ich denke, was passieren kann, ist das, was passiert ist. Kinder und Jugendliche hören auf, in die Schule zu gehen. Sie stellen sich auf die Straßen vor die Parlamente und das weltweit und sagen, hört uns zu. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vereinigen sich und sagen, hört uns zu. Also ich glaube, die Dramatik, die passieren kann, wenn eine Gesellschaft nicht hören will und die Politik nicht hören will, die haben wir erlebt. Die haben wir auf den Straßen erlebt und die erleben wir bis heute. Und
aber ich meine, wir können, glaube ich, das ohne jetzt zu zählen, ehrlich sagen, es sind laute Minderheiten an der Stelle. Ja, will das gar nicht in Frage stellen, dass es trotzdem legitim ist, diese Meinung zu äußern. Aber in der Demokratie ist es ja idealerweise so, dass aus diesen dann als berechtigt eingestuften Forderungen Mehrheiten werden. Und das haben wir ja häufig nicht gesehen, dass es eben nicht passiert ist, weil, und das wäre jetzt die Frage, ist das vielleicht auch ein spezielles Problem der europäischen Demokratie und der deutschen Demokratie, dass wir natürlich auch ein relativ altes Wahlvolk haben?
Ganz sicherlich. Also das ist ja einer der weiteren Komponenten, wo wirklich ein Konflikt oder ein Spannungsfeld zwischen Klimakrise und Demokratie vorliegt. Die Generationenfrage, wenn man so will. Unsere Demokratie richtet sich weitestgehend erstens nach den Lebenden, wenn nicht sogar den Wählenden. Und die sind mehrheitlich alt. Die Klimakrise wiederum schadet aber den Jüngeren und den noch nicht Geborenen. Also da ist auf jeden Fall eine Konfliktlinie vorhanden. Ich denke aber, dass solche Dinge wie zum Beispiel der Zukunftsrat, den wir vorhin schon einmal angesprochen haben, Instrumente wären, wie man dem Phänomen begegnen könnte. Also Bürgerinnen und Bürger, die zusammenkommen. In Japan gibt es übrigens dieses Modell. Und sich in die Rolle von zukünftigen BürgerInnen mit deren Bedürfnissen reinversetzen und versuchen, damit zu Entscheidungen zu kommen, die sie mit in die Politik geben. Ein anderes, vielleicht seriös klingenderes Instrument sind sogenannte Ob-Männer oder Ob-Frauen, die so eine Art Zukunfts-TÜV für Gesetze durchführen. Also dass man, ne, wir erinnern uns jetzt an das Gesetz vom Bundesverfassungsgericht, die sozusagen bei neuen Gesetzesvorschlägen, egal worum es geht, im Verkehrsbereich oder im Bildungsbereich, einmal kurz prüfen und schauen unter bestimmten Parametern, ist es eigentlich zukunftsgerecht für künftige Generationen?
Wobei ja natürlich über die Parameter dann auch wieder eine Mehrheit entscheiden müsste. Ne? Also wir kommen mitunter nicht ganz aus gewissen Schwierigkeiten raus.
eine Mehrheit entscheiden müsste, aber beraten durch Expertinnen und Experten natürlich und auf Grundlage von bestimmten Erkenntnissen aus der Wissenschaft.
Ich habe jetzt hier Widerspruch bekommen, nicht nur von Ihnen, sondern auch von Hans-Ulrich Pevs, der hier im Chat zu Gast ist und die Sendung verfolgt, der nämlich meine Annahme, dass die Mehrheit gar nicht so viel Klimaschutz wollte, der widerspricht. Die Mehrheit ist weiter, als die Politik schreibt, siehe Tempolimit. Jetzt können Sie gerade noch mal Paulina Fröhlich, Christian Lindner mitgeben mit dieser Tempolimit-Geschichte.
Freie Fahrt für freie Bürger ist wirklich der lächerlichste Spruch, den ich je gehört habe.
Aber hat er nicht gesagt, oder?
Nein,
hat das er nicht gesagt. Das war der ADAC 1989, glaube ich.
Gut, dass Sie mich korrigieren, das stimmt natürlich. Aber das hat man trotzdem im Kopf dabei, ja. Absurdität. Nein, ich möchte gerne noch mal den Kommentar von demjenigen aus dem Chat beipflichten und sagen, ich glaube auch, dass die Mehrheit der Bevölkerung sich einen Wandel wünscht, einen Klimaschutz wünscht und eine nachhaltige Gesellschaft wünscht. Allerdings, und das ist auch sehr wichtig zu beachten, und das hat auch diese Wahl gezeigt, ist ihnen ein sozial verträglicher Wandel wichtig und dass Arbeitsplätze gesichert sind. Und gerade in den strukturschwachen Regionen, über die wir eben gesprochen haben, geht es um ganz fundamentale Sachen, die man sieht. Klimawandel ist leider für viele Menschen immer noch nicht sichtbar. Ich weiß, es gab die Flut, ich weiß, es gibt die Dürren und die Waldbrände. Trotzdem, im Alltag fehlt einfach manchmal der Briefkasten oder der Bus kommt nicht oder die Straße ist brüchig oder die Schulhefte werden teurer. Aber der Klimawandel ist noch nicht sichtbar. Deswegen müssen wir diesen beiden Problemen von Menschen und den Anliegen gleichzeitig begegnen.